Die erste Lesung ist ein Stück orientalischer Erzählkunst, eine Geschichte vom Konkurrenzkampf unter Männern, handgreiflich und wortgewaltig. Eine Geschichte, die eine Grenze zieht für Kampf und Auseinandersetzung. Das Leben, das wertvoll ist in den Augen Gottes. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen machte Saul sich mit 3000 Mann ausgesuchten Kriegern aus Israel auf den Weg und zog in die Wüste von Zif hinab, um dort nach David zu suchen. David und Abishai kamen in der Nacht zu den Leuten Sauls und siehe, Saul lag mitten im Lager und schlief. Sein Speer steckte neben seinem Kopf in der Erde und rings um ihn schliefen Abner und seine Leute. Da sagte Abishai zu David, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Jetzt werde ich ihn mit einem einzigen Speerstoß auf den Boden spießen. Einen zweiten brauche ich nicht dafür. David aber erwiderte Abishai, bring ihn nicht um, denn wer hat je seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn erhoben und ist ungestraft geblieben? David nahm den Speer und den Wasserkrug, die neben Sauls Kopf waren, und sie gingen weg. Niemand sah etwas und niemand bemerkte etwas und keiner wachte auf. Alle schliefen, denn der Herr hatte sie in einen tiefen Schlaf fallen lassen. David ging auf die andere Seite hinüber und stellte sich in größerer Entfernung auf den Gipfel des Berges, so dass ein weiter Zwischenraum zwischen ihnen war. David sagte, seht her, hier ist der Speer des Königs. Einer von den jungen Männern soll herüberkommen und ihn holen. Der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Obwohl dich der Herr heute in meine Hand gegeben hatte, wollte ich meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Wort des lebendigen Gottes.
Thank you. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euch, die ihr zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin, und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand das Deine wegnimmt, verlang es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch ihr ihnen. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr denen Geld leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern, um das Gleiche zurückzubekommen. Doch ihr sollt eure Feinde lieben und Gutes tun und leihen, wo ihr nichts zurückerhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine Schwestern und Brüder im Herrn, wenn wir das heutige Evangelium von der Feindesliebe angesichts der weltpolitischen Lage und einem drohenden Krieg in Osteuropa lesen, dann könnten wir in zwei Weisen darauf reagieren. Entweder sagen wir, der Jesus hat doch nicht alle Tassen im Schrank, wenn er so grenzenlose Feindesliebe fordert. Wenn er fordert, dass man auch noch die andere Wange hinhalten soll, wenn man schon auf die eine Wange geschlagen wurde. Oder wenn man auch noch das Hemd geben soll, wenn einem schon der Mantel geklaut worden ist. Oder wir sagen, der Mensch hat nicht alle Tassen im Schrank, wenn er einem anderen den Mantel klaut, einem ins Gesicht schlägt, ein Einzelner zum Feind eines anderen wird, oder Völker sich gegenseitig als Feinde betrachten und entsprechend miteinander umgehen. Was würden Sie sagen? Vielleicht gibt es ja noch eine dritte Möglichkeit, auf die Zumutung dieses Evangeliums zu reagieren. Der verstorbene polnischstämmige Philosoph Zygmunt Bauman beschreibt unsere Gesellschaft als eine Gesellschaft, die keine Utopie mehr hat. Utopie, die Vorstellung von einer Zukunft, die noch nicht ist. Wir, so Baumann, seien die Jäger, die das jagdbare Wild verfolgen, bis die Fläche abgejagt ist. Und wir hinterlassen dabei dann eine leblose Wüste oder ein toter Wald. Der Kapitalismus, der nur auf den Gewinn Einzelner oder von Nationen aus ist, ist dafür das beste Beispiel. Klimawandel, Ressourcen für nachkommende Generationen, nachhaltiger Umgang mit der Schöpfung, das ist da völlig egal. Das andere Bild, das Baumann benutzt, ist der Gärtner. Der Gärtner hat eine Utopie. Er sät und wartet auf das, was sich da entwickeln wird, bis die Zeit der Ernte gekommen ist. Er hegt und pflegt, auch wenn er gar keinen unmittelbaren Nutzen hat. Meine Schwestern und Brüder, Die beiden Weltkriege des letzten Jahrhunderts haben uns Europäer gelehrt, nach einer gemeinsamen Utopie zu suchen, und wir schienen sie gefunden zu haben. Aus der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, ist in der Vergangenheit mehr geworden als eine bloße Wirtschaftsgemeinschaft. Fast schon war das eine Familie mit verschiedenen Sprachen und Nationen. Jetzt scheint das zu zerbröseln. Brexit, Polen, Ungarn, nur um die Krisenkinder zu nennen. Mir scheint es so, dass eine Gesellschaft oder eine Menschheit, denen es an einer Utopie fehlt, sich auch nicht weiterentwickeln kann. Im Gegenteil, sie scheint sich zurückzuentwickeln und in überholt geglaubte Verhaltensmuster zurückzufallen. Auch in der Entwicklungspsychologie ist das beim Einzelnen als auch bei Kollektiven zu beobachten. Zum Beispiel auch in unserer Kirche. Als ich 1979 mit dem Theologiestudium begann, da waren wir voller Aufbruchstimmung in der Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils. Davon ist heute fast nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil, in den letzten 30 Jahren sind wir als Kirche kräftigst regrediert nach dem Motto: Aufwärts, Kameraden, es geht zurück. Ja? Utopien können Angst machen, eben weil sie auch Veränderungen bedeuten. Und die will keiner von uns, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Und genau darum verstört uns gerade in der aktuellen Situation dieser Kern der Feldrede Jesu. Die verlangt nämlich Umdenken und Veränderung in jeder Hinsicht mit persönlichen Konsequenzen, die nicht angenehm sind. Übrigens, sprachlich sind die Einleitungsworte Jesu, euch aber, die ihr mir zuhört, sage ich, alles andere als eine Floskel, sondern dahinter steckt sprachlich der Anspruch eines Feldherrn bei einer Feldrede. Und dann kommt die Utopie. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne und Töchter des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Meine Schwestern und Brüder, da geht es keineswegs darum, dass ich mich verarschen und misshandeln lasse, sondern da geht es darum, dass an mir und an uns für andere etwas über das Wesen Gottes deutlich werden kann. Die Zumutung dieser Utopie Jesu ist vielleicht gar nicht die des ungerechten Leidens, sondern die, dass wir dazu berufen sind, der Liebe, der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit Gottes ein Gesicht zu geben. Und genau da ärgert es mich ganz gewaltig, dass wir als Kirche so sehr mit uns selbst und unseren Ängsten vor Veränderungen beschäftigt sind, dass wir die Menschen dieser Welt mit ihren Sorgen und Nöten aus dem Blick verlieren. Meine Schwestern und Brüder, ja, diese Feldrede Jesu ist, jedenfalls was den Menschen angeht, eine Utopie. Damit lässt sich keine Weltpolitik machen. Andererseits ist diese Utopie in der Hingabe Jesu Christi bis zum Tod am Kreuz und in seiner Auferstehung schon Wirklichkeit geworden. Das will der Evangelist Lukas zeigen. Und etliche Kapitel später schreibt der Evangelist der jungen Kirche ins Stammbuch, dass sie selbst dafür ein Bild sein soll. Als die Jünger darum stritten, wer der Größte unter ihnen sei, bekommen sie von Jesus zu hören: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Meine Schwestern und Brüder, damit die Menschen schon heute Geschmack an dieser Utopie gewinnen können, reicht es nicht, dass der Papst den Titel Diener der Diener Gottes trägt und das restliche Kirchensystem aber genauso funktioniert wie weltliche Herrschaften. Ja, was da jetzt an Kirchenkritik los ist, das hilft uns sicherlich beim Aufräumen und kann sogar unsere eigentliche Botschaft zu neuem Glanz bringen. Aber am besten fangen wir mit dem Aufräumen bei uns selbst an. Es fällt uns nicht schwer, Herr, dich um Frieden zu bitten für alle Völker der Erde, um Regen für trockenes Land, um Reis und Fisch für alle. Es fällt uns nicht schwer, für Freiheit einzustehen, gegen Gewalt, für das Recht auf Heimat und Menschenwürde. Es fällt uns schwer, Herr, im Frieden zu leben mit unseren Nachbarn, das erste Wort zu sagen nach langem Streit, die Wohnung oder das Haus zu teilen mit dem Heimatlosen, dem Bittenden zu leihen, zum zweiten oder dritten Mal zu geben, Schuld zu erlassen, Beleidigung zu vergessen. Handle an uns nicht nach unseren Sünden. Vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Amen.